Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Hallo ihr Lieben, heute ist mal wieder Kurzgeschichtenzeit. Im Frühjahr 2021 hat die autobiografische Kopenhagen-Trilogie die Autorin Tove Ditlevsen auch bei uns bekannt gemacht. Ditlevsen ist 1917 in Kopenhagen ins dänische Arbeitermilieu hineingeboren worden und erstaunlicherweise war sie bereits mit Anfang 20 in ihrer Heimat ein Star der Literaturszene. Wenn ihr nach dieser Kurzgeschichte mehr über ihr bewegtes Leben erfahren wollt, hört euch mal Feiste Bücher Folge 48 an. Heute möchte ich euch eine der 15 Kurzgeschichten vorlesen, die im Original bereits 1952 und 1963 erschienen sind, deutlich vor der Trilogie. Wie in der Trilogie auch geht es um Wünsche ans Leben und um Rollenerwartungen, also Dinge, die einem das Leben zuschreibt, durch Herkunft, Geschlecht, die Beziehungsvorstellungen der Zeit. Ich habe dabei immer das Gefühl, Ditlevsen guckt sehr genau hin, geht dann auf die Männer, Frauen und auch Kinder, über die sie schreibt, zu, legt den Finger in ihre Wunde und tritt dann einen Schritt zurück, um dem Schmerz Raum zu geben, sich zu entfalten. Oder auch um die Sprachlosigkeit zwischen Paaren klingen zu lassen. Die Männer ihrer Geschichten sind oft noch den patriarchalen Strukturen ihrer Zeit verhaftet, manche der Frauen auch, aber in anderen der weiblichen Figuren leuchtet ein Aufbegehren auf, das auch so typisch für Ditlevsens eigenes Leben war. Dabei erlaubt Ditlevsen ihren Figuren, egal wie alt sie sind, immer komplexe Gefühle. Und ihren Geschichten erlaubt sie oft eine unerwartete Wende. Ich lese euch die Geschichte Das eigensinnige Leben vor, die auch 60 Jahre nach Erscheinen in vieler Hinsicht ausgesprochen aktuell ist. Und ich hoffe, ihr seht mir nach, dass ich gerade ein bisschen verschnieft bin. Das eigensinnige Leben. Das Wartezimmer war voller Frauen, die sich nur ungern ansahen. Sie sahen auf den staubigen Boden hinab, auf ihre Schuhspitzen, auf die schmuddelige Wand mit der undefinierbaren Farbe. Warum haben gerade solche Ärzte, die doch so unverschämt viel Geld verdienen, immer derart schäbige Räumlichkeiten? Vielleicht hatte er nicht mal einen Kittel und bestimmt auch schmutzige Fingernägel. Sie waren alle so diskret und unscheinbar gekleidet, dass sie sich überall unbemerkt hineinstehlen konnten. Vielleicht hatten sie denselben Hinweis bekommen wie sie selbst. Er bestimmt den Preis nach der Kleidung.
Aber was betrafen sie eigentlich die anderen, fragte sich Alice.
Konnte sie nicht einmal hier die Gewohnheit ablegen, über alles und jeden in ihrer Nähe nachzudenken? Nein. Sie vermochte sich den Ernst der Lage nicht richtig klarzumachen. War sie denn überhaupt so ernst? Jedenfalls nicht schlimmer für sie als für die anderen. Hinter jeder dieser Frauen stand der Schatten eines Mannes. Ein müder Ehemann, der für eine große Kinderschar schuftete und dessen Einkommen die Last eines neuen Kindes nicht verkraften würde. Ein untreuer Kerl mit pomadisiertem Haar, der längst über alle Berge war. Eine flüchtige, hastige Verbindung, die nur wenig mit Liebe zu tun hatte. Ein verliebter, aber viel zu junger Student, der jetzt draußen auf der Straße auf und ab ging und zwischen Hoffnung und Angst schwankte.
Ein sorgloses, oberflächliches Subjekt, das die Adresse besorgt und sich von dem von ihm verursachten Unbehagen freigekauft hatte. Einer, der aus der Stadt fortgegangen war und seine beschwerliche Bürde hier hinterlassen hatte, wie ein vergessenes Möbel. Aber auf jeden Fall ein Mann. Ein Rausch. Eine leichtsinnige, teuer erkaufte Erfahrung. Vielleicht die erste.
Es eilte kein bisschen damit, hinter die verschlossene Tür zu gelangen, die ab und zu von innen von einem Mädchen geöffnet wurde, das, hastig und ohne jemanden anzusehen, das triste Wartezimmer verließ, um erleichtert oder nicht, wieder im lärmenden Feierabendverkehr dort hinter den undurchsichtigen Fenstern zu verschwinden. Wie still es hier war. Alice dachte an Bent.
Es hatte etwas ausgesprochen Lächerliches, ein Kind von ihm zu erwarten. Und nichts Heldenhaftes, es vor ihm zu verbergen.
Ein Kind, ein kleines, schrumpfeliges Wesen unter hellblauen Rüschen, das mit dem unbewusst klugen Blick des Säuglings in die Welt hinausstarrt. Ein Band zwischen Zweien, die einander lieben. Doch ihre Liebe vertrug kein Band.
Darüber waren sie sich von Anfang an einig gewesen. Er hatte genug an seiner Frau, die sich mit allem abfand, solange sie und das Kind versorgt wurden, und der äußere Schein von bürgerlichem Wohlstand und einer heilen Familie gewahrt blieb. Warum sollte Alice dieses Idyll stören? Sie betrachtete ihr Verhältnis zu Ben vollkommen klar und vernünftig. Er konnte sich nur verlieben, wenn es leicht und flüchtig und bald vorbei war. Auf diese Weise hatte sie es bald ein Jahr in die Länge ziehen können, und als kein Unglück passierte, waren sie unvorsichtig geworden. Es war hauptsächlich ihre Schuld gewesen.
Man trägt ja auch nicht ständig die Angst in sich, jedes Mal, wenn man die Straße überquert, ein gebrochenes Bein zu riskieren.
Davon abgesehen war es nicht ihre Art, andere für die Widrigkeiten verantwortlich zu machen, die sie am eigenen Leib erfahren musste. Und müsste der Mann seinen Körper dafür hinhalten, würde Ben sie auch nicht damit belasten. Ebenso wenig, wie er sie mit seinem langweiligen Eheleben behelligte, das natürlich gar nicht so langweilig war, wie er es ihr mal gegenüber taktvoll behauptete. Wenn er von der Arbeit nach Hause kam, sprang ihm bestimmt das Kind entgegen und er nahm es auf den Arm und spielte mit ihm. Dann küsste er seine Frau und er freute sich an ihrer hübschen, häuslichen Erscheinung, dem gedeckten Tisch, dem Essensduft aus der Küche und seinem eigenen Schreibtisch, dem einzigen Zeugnis seines chaotischen Wesens, der schnellen Auffassungsgabe und des klaren, kühlen Verstands, den seine Frau so an ihm liebte.
Doch das waren lediglich Mutmaßungen.
Er sprach nur selten darüber und sie war nicht neugierig. Sie verachtete das Gewöhnliche. Meine Frau versteht mich nicht und so weiter. Geduldig hatte sie ihn mit dieser fremden Frau geteilt, die sie noch nie gesehen hatte. Wer am wenigsten verlangt, bekommt am meisten, und sobald sie ihm über die Stirn strich, war die Erinnerung an sein Leben ohne sie für einige Stunden verschwunden. So sicherte sie sich seine Liebe und verletzte keine von ihnen, keine von uns, sagte sie sich streng in Gedanken. Aus irgendeinem Grund war es notwendig, daran festzuhalten. Unruhig wandte sie den Blick zur verschlossenen Tür und verzagte ein wenig. Ein abscheuliches Vorhaben, dachte sie. Aber weder Mord noch die heilige Mutterschaft. Diese Phrasen hatte sie zur Genüge gehört von sauberen, gesetzestreuen Ärzten in sauberen Kitteln hinter sauberen Schreibtischen. Sie war 25 Jahre alt und Herrin über ihren eigenen Körper. Nicht laut dem Gesetz, auf das sie pfiff, sondern weil sie es wollte. Keine sentimentalen Gedanken über hellblaue Rüschen und ein kleines zahnloses Lächeln. Es gab genug Kinder auf der Welt.
Und dieser kleine Schmarotzer hatte ihr nichts als Übelkeit und Unbehagen bereitet und einen schleimigen, grauen Schleier über all das gebreitet, was vorher schön gewesen war. Der erste Lichtschein des Tages unter dem Rollo, der Kaffee, den sie gegen Tee hatte austauschen müssen, der ihr auch nicht mehr schmeckte. Das pochende, abendliche Verlangen nach Ben, das einer gähnenden Müdigkeit gewichen war, die sie kaum verbergen konnte. Außerdem kam er in letzter Zeit nur noch wenige Male in der Woche. Das war schon in Ordnung. Sie hätte sich wohl auch nicht gerne mit einem Mann getroffen, der in ihren Armen einschlief, wenn sie es gerade ein bisschen nett haben wollten. Sie erinnerte sich noch gut an ihre eigene schlechte Laune, als er einen eitrigen Zahn hatte, der seine Wange so dick werden ließ, dass sie sich nicht mehr zusammen zeigen konnten. Die dicke Wange passt genauso wenig zu seinem hübschen, feinen Gesicht, wie ein grotesk geschwollener Bauch zu der schlanken Taille passen würde, auf die sie so stolz war. Ihre Beziehung sollte von allem verschont bleiben, womit man sich in der Ehe abfinden musste. Wie sähe es denn aus, wenn sie ihn jetzt mit einer weinerlichen Klageweibsstimme anrufen würde? »Es gibt da etwas, worüber ich unbedingt mit dir reden muss.« Sie war kein starker Mensch, weder im Guten noch im Schlechten. Sie würde ihn nur nicht dazu überreden wollen, Frau und Kind wegen dieses Unfalls zu verlassen. Sie hatte Angst davor, jemanden zu verletzen und war zugleich der eingefleischten Überzeugung, dass Liebe und Ehe nur selten viel miteinander zu tun haben. Jetzt war sie bald an der Reihe und sie wiederholte in Gedanken ihren falschen Namen und ihre ausweglose Situation. »Warum wollen Sie das Kind nicht haben?«, würde er scheinheilig und pro forma fragen. Sie konnte diesen Menschen schon im Vorhinein nicht ausstehen, so wie man nun einmal Widerwillen gegenüber einem fremden Wesen verspürt, von dessen Gnade man abhängig ist. Natürlich sollte sie, tja, was sollte sie eigentlich? Sie kannte sich. Sie war keine stolze, heldenhafte Natur, die eine alleinstehende, berufstätige Mutter sein konnte, ohne sich um die ganzen Vorurteile zu scheren. Alleinstehend und berufstätig schon, aber keine Mutter. Jedenfalls nicht so. Ein Klotz am Bein eines Mannes, eine Verpflichtung. Sie hatte sich immer eingebildet, sie würden sich eines Tages ohne Tränen und Vorwürfe trennen, frei nach dem Motto, danke für die schöne Zeit. Aber spät, spät, so spät wie möglich. Die Abende ohne ihn? Die Lichter und das Leben der Stadt ohne ihn? Sie stand auf und blieb ein wenig unschlüssig in ihrem schmuddeligen Baumwollmantel stehen, erfüllt von Übelkeit und Unruhe und etwas anderem, für das sie keine Worte fand, mit dem sie vollkommen allein war. Aber hatte sie ihn nicht auch mit seinem eitrigen Zahn allein gelassen? Warme Wickel und streng genommen auch Schwangerschaften gehörten in die Ehe. Und wenn sie sich nicht an den Vorteilen der Ehe erfreuen durfte, wollte sie sich auch nicht mit deren Schwierigkeiten herumplagen. Bent hatte sein Kind ihr gegenüber nie erwähnt, obwohl sie von anderer Seite wusste, dass er es sehr gern hatte und ein ausgezeichneter Vater und Ehemann war. Diese Seite von ihm ging sie nichts an, obwohl sie sicherlich dazu beitrug, sie zu erhalten. Mit einem winzigen Anflug von Bitterkeit dachte sie, wie nett es doch sein musste, aus den Armen seiner Geliebten in ein wohlgeordnetes Heim zurückzukehren.
Die nächste bitte. Zögernd ging sie in den dämmerigen Raum, zart und aufrecht, aber mit dunklen Ringen unter den Augen, und das Herz, das so vernünftig und hart sein sollte, hämmerte aus Angst und Trotz. Er beachtete sie kaum, er saß im Halbschatten hinter einem Schreibtisch, ohne Kittel, wie sie es sich vorgestellt hatte, und wies träge mit der Hand auf einen leeren Stuhl. Ihre Lippen waren trocken, und für einige Minuten sagten sie beide nichts. Der Mann sah aus dem Fenster, während er mit einem Bleistift auf den Tisch trommelte. Er hatte dunkle, zusammengewachsene Augenbrauen, doch Alice blickte nur auf seine Hände, die groß und haarig waren, und für einen Moment war sie lediglich von dem Grauen darüber erfüllt, dass diese Hände sie berühren würden. Als er mit seinen Überlegungen fertig war, warf er plötzlich den Bleistift von sich und wandte sich zu ihr. Er biss sich energisch auf die Unterlippe und fragte schließlich, »Also was fehlt Ihnen?« Sie befeuchtete ihre Lippen mit der Zunge und räusperte sich. »Ich erwarte ein Kind«, sagte sie und fügte ohne nachzudenken hinzu, »aber das wissen Sie ja.« Langsam nahm er seine Brille ab und sah wieder in Richtung des Fensters. »Woher soll ich das wissen?«, fragte er und klang wie eine abgenutzte Schallplatte. Hilflosigkeit überkam Alice. Man hatte ihr gesagt, sie solle vorsichtig vorgehen, und bevor sie hergekommen war, hatte sie das alles klar, richtig und natürlich gefunden, aber das Aussehen und Wesen dieses Mannes vermittelten ihr ein Gefühl von Schuld, von etwas Unreinem und Schrecklichem. Sie verstand nichts, am allerwenigsten sich selbst, als sie antwortete, »Sie leben doch davon, oder etwa nicht?« Sie hackte den kleinen Finger ab, den man ihr gereicht hatte. Sie tat etwas Unwiderrufliches, dessen Folgen sie nicht absehen konnte. Ihre Vernunft war nicht daran beteiligt. Der Blick des Mannes wurde vollkommen leer und verständnislos, während er, ohne sie anzusehen, ein schmutziges Taschentuch hervorzog und energisch seine Brillengläser putzte. »Ich verstehe überhaupt nicht, was Sie meinen«, antwortete er kalt. Dann kamen die Worte von selbst, als wären sie immer irgendwo auf der Welt gewesen und hätten auf sie gewartet, als wäre die ganze Situation schon im Voraus geplant und durchdacht. Vielleicht schon, solange sie lebte, und könnte nicht anders ausgehen, genauso wenig, wie sich das Wetter am nächsten Tag durch eine Beschwörung ändern lässt. Sie richtete sich ein wenig auf dem Stuhl auf und strich sich mit den Händen über den Mantel, über den flachen Bauch, der bald unbarmherzig anschwellen würde. »Ich meine«, sagte sie ruhig, »es ist mein erstes, verstehen Sie? Und man muss sich doch untersuchen lassen und so weiter.« Er erhob sich derart behende, wie man es seinem schweren Körper nie zugetraut hätte, und Alice schien es, als spräche aus seinen Bewegungen eine geradezu komische Verärgerung oder Ungeduld, während er vor ihr in einen winzigen Raum ging, in dem nur eine Liege mit Rollen stand. Wenn Sie sich bitte freimachen würden, werde ich Sie untersuchen, hier entlang. Ihre Knie zitterten leicht, als sie ihm folgte, sehr aufrecht und bleich. Den Triumph dieses Augenblicks, dachte sie, werde ich mir noch oft vergegenwärtigen müssen. 5 Minuten darauf saßen sie sich erneut gegenüber. Er betrachtete sie von der Seite, die Brille auf der Nase, sein schiefes Grinsen zuckte in seinem Mundwinkel. Sie legte alle Verachtung in ihren Blick, zu der sie fähig war, ohne das Lächeln jedoch vertreiben zu können. Dann sagte er langsam und mit einer kleinen ironischen Verbeugung in ihre Richtung: Sie sind im 3. Monat, gratuliere. Dann standen sie beide auf und er streckte ihr die Hand entgegen. Kindisch tat sie so, als würde sie sie nicht sehen, während sie ihre Tasche öffnete und eine Geldbörse herauszog. Was bin ich Ihnen schuldig? 20 Kronen, bitte. Er hielt ihr die Tür auf, als sie das Sprechzimmer verließ. Die nächste, bitte, rief er. Erst unten auf der Straße, wo die Leute ungeduldig drängelten, weil sie zum Abendessen nach Hause wollten, kam sie wieder zu sich, und ihre entsetzte Seele schwankte wie betrunken und suchte nach Halt. Sie musste daran denken, was Bent einmal gesagt hatte. Es sind nicht die Worte, die unseren Charakter zeigen, es ist unser Handeln jenseits aller Vernunft. Wie sein Kind wohl aussah. Sie hatte vorher nie darüber nachgedacht. Ein nicht gekannter Schmerz stach und brannte in ihr. Unser Handeln. Langsam, die Hände in den Taschen und das glatte Haar im Wind flatternd, ging sie zurück in ihr einsames Pensionszimmer.
Die Sammlung mit dem Titel Böses Glück von Tove Ditlevsen ist im Aufbauverlag erschienen.
Das Hardcover hat 172 Seiten und kostet 20 Euro. Und wie schon zuvor die Kopenhagen-Trilogie hat Ursel Allenstein auch diese 15 Geschichten aus dem Dänischen übersetzt. Wenn ihr die Kopenhagen-Trilogie noch nicht kennt, könnt ihr mehr dazu bei Feiste Bücher in Folge 48 hören. Und auch eine ganze Menge mehr zu Tove Ditlevsen. Die Trilogie mit den Titeln Kindheit, Jugend und Abhängigkeit gibt es inzwischen als Taschenbuchausgabe für jeweils 12 Euro. Wenn euch Feiste Bücher gefällt, klickt bitte, bitte, bitte auf Abonnieren. Das ist für euch kostenlos und für mich gut für den Algorithmus. Und wenn euch eine Folge besonders gut gefällt, teilt sie doch bitte. Feedback und Austausch geht am besten bei Instagram oder ihr schickt mir eine Mail an feistebücher, Bücher dabei mit UE, @gmx.de. Ich wünsche euch eine schöne Woche.